Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt kommen wir zum Wort Gottes für den heutigen Sonntag. Und zwar, wir feiern ja nächste Woche Taufe von mehreren Geschwistern. Heute feiern wir miteinander das Abendmahl. Da habe ich gedacht, es passt auch im Blick auf unsere Täuflinge, die ja spätestens ab der Taufe ganz offiziell und unzweifelhaft zum Tisch des Herrn mit eingeladen sind, einmal darüber gemeinsam nachzudenken, was wir im Abendmahl denn genau feiern. Und dazu lesen wir, in der Schriftlesung haben wir schon einiges gehört, Johannes 6, jetzt noch einige Verse aus Matthäus 26, die Verse 26 bis 30. Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich's neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, mit Taufe und Abendmahl hat uns der Herr zwei ganz besondere Feste, Gemeindefeste besonderer Art gegeben. Man nennt sie auch Sakramente. Man könnte dieses lateinische Wort übersetzen mit heilige Sache. Taufe und Abendmahl sind die beiden einzigen Sakramente, die es nach evangelischem Verständnis gibt. Kennzeichen der sogenannten Sakramente sind zwei. Sie sind einerseits von Christus selbst eingesetzt. Die Taufe, durch den Taufbefehl, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Abendmahl etwa, zu 1. Korinther 11, solches tut zu meinem Gedächtnis, was Jesus an anderer Stelle sagt. Also das erste Kennzeichen, sie sind von Christus selber eingesetzt und geboten. Und das zweite, in den Sakramenten hat Gott seinem Wort äußere, sichtbare Zeichen hinzugefügt. In der Taufe das Wasser, im Abendmahl, das wir heute miteinander feiern, das Brot und den Wein bzw. den Kelch. Ich selber vermeide den Begriff Sakrament so weit wie möglich. Er ist nicht falsch, aber er ist missverständlich. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Begriff ein katholisches Verständnis. Nach katholischem Verständnis wirken die Sakramente durch ihren bloßen äußeren Vollzug. Weil ein geweihter Priester die richtigen Worte spricht und die richtige Handlung vornimmt, wird dann beispielsweise durch die Taufe aus einem Heiden ein Gotteskind. So als würden Taufe und Abendmahl ohne Glauben etwas bewirken. So ein mystisch-magisches Verständnis von Taufe und Abendmahl ist leider auch in der evangelischen Welt weit verbreitet. Ich könnte dazu jetzt viele Beispiele nennen, dass Menschen meinen, wenn jemand die Taufe vorenthalten wird, dann würde der um den Segen Gottes gebracht, auch wenn er nicht glaubt. Als ob der ohne Glauben einen Segen Gottes haben könnte. Kann man noch so viel Taufwasser über ihn runterschütten oder noch so tief eintauchen, das Wasser macht's nicht. Das Wort Gottes und der Glaube machen's. Genauso im Abendmahl. Die Reformatoren haben das deshalb zu Recht ganz anders betont. Sie haben gesagt, die Sakramente sind nicht durch den äußeren Vollzug wirksam, sondern durch den Glauben. Luther beispielsweise sagt, Sakramente werden nicht erfüllt, indem sie verrichtet werden, sondern indem sie geglaubt werden. Und weiter, darum ist auch all ihre Wirksamkeit eben der Glaube und nicht der äußere Vollzug. Denn wer ihnen glaubt, gemeint ist jetzt die Verheißungen, die Gott in die Sakramente hineingelegt hat und die in den Sakramenten in Brot und Wein beispielsweise sichtbar dargestellt sind. Wer also diesen Verheißungen glaubt, der erfüllt sie, selbst wenn er keinen äußeren Vollzug ausführt. Luther kann deshalb zum Beispiel im Blick auf die Taufe sagen, wer die Taufe begehrt, durch äußere Umstände gehindert wird, sich taufen zu lassen, dem ist's von Gott zugerechnet, als sei er getauft. Oder wer gerne Abendmahl feiern möchte, durch äußere Umstände gehindert ist, am Abendmahl teilzunehmen, dem ist's von Gott so zugerechnet, als hätte er Abendmahl mitgefeiert. Der äußere Vollzug macht's nichts, sondern das Wort und der Glaube. Im Glauben haben wir, was uns Taufe und Abendmahl geben. Da kommt die häufige Frage auf, was sollen die Sakramente dann aber überhaupt noch bringen, wenn wir im Glauben ohnehin schon haben, was wir in der Taufe oder im Abendmahl noch bekommen. Dann können wir doch auch darauf verzichten, oder nicht? Das ist ein häufiger Einwand und führt zu einer verbreiteten Geringschätzung der Sakramente im pietistischen, auch im freikirchlichen Bereich. Wir haben im Brüderkreis in den letzten Wochen uns mit einem Papier, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, eines führenden, eigentlich sehr bibeltreuen Theologen in unserem Baptistenbund befasst, der die Taufe mit dem Sakramentsbegriff eigentlich völlig abwertet, wo sich uns gemeinsam in gewisser Hinsicht doch die Nackenhaare zu Berge gesträubt haben. Ein solcher Einwand übersieht zwei Dinge. Taufe und Abendmahl sind vom Herrn geboten. Was der Herr gebietet, liebe Geschwister, muss alleine schon deshalb etwas Wertvolles sein. Denn aus lauter Jux und Tollerei hat er Abendmahl und Taufe gewiss nicht angeordnet und eingesetzt. Und was dem Herrn so wichtig ist, dass er sein Wort darin mit einem sichtbaren Element verbindet und uns gebietet, das zu tun, das sollten wir nicht geringschätzen. Zweitens, in den Sakramenten gibt uns der Herr zwar das, was er uns im Glauben auch gibt, aber er gibt es uns auf eine einmalige und ganz besondere Weise. Er gibt es uns so, dass wir es sehen, fühlen und schmecken können. Wir bekommen also sowohl in der Taufe wie im Abendmahl nichts, was wir im Glauben nicht auch hätten. Aber wir bekommen es auf eine andere Weise als sonst. In Neuwied habe ich zur Feier des Abendmahls immer eingeladen mit den Worten, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist das Besondere. Schmecken, sehen, fühlen. Das ist die Gnade Gottes in den sogenannten Sakramenten, dass in ihnen sein Wort nicht nur unsere Ohren und unsere Herzen trifft, sondern unsere Augen, mit denen wir Brot und Wein schauen, unsere Hände, mit denen wir Brot und Kelch in die Hand nehmen, betasten, fühlen können, unsere Geschmacksnerven, mit denen wir Brot und Wein schmecken und leiblich in uns aufnehmen. In den Sakramenten gibt uns Gott sein Wort sichtbar, fühlbar, greifbar. Man nennt deshalb die Sakramente auch sichtbares Wort. Es bleibt immer das Wort das Entscheidende. Das kriegen wir gleich dann im sogenannten evangelischen Abendmahlsstreit, den ich ein bisschen ausführe, auch noch weiter mit. Dazu kommen schon mit der Frage, was essen und trinken wir denn überhaupt im Abendmahl? Da wisst ihr, da gehen auch im evangelischen Bereich die Meinungen auseinander. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt mit den Worten, wir haben es gerade gehört und gelesen, nehmt hin und esst, das ist mein Leib. Und genau um diese Worte begann in der Reformation nun ein heftiger Streit. Die einen verstanden es wörtlich, das ist, also ist Leib und Blut Christi in Brot und Wein da. Die anderen verstanden symbolisch und haben gesagt, nein, das bedeutet nur, das ist nur ein Zeichen. Selbstverständlich ist Leib und Blut Christi nicht da. Beide Seiten kamen natürlich vom katholischen Verständnis her. Die katholische Kirche lehrt bis zum heutigen Tag die Wandlung, für den, der ein bisschen Latein kann, die sogenannte Transsubstantiation. Das heißt, die Substanzen von Brot und Wein werden hinüber umgewandelt in Leib und Blut Christi, wenn ein geweihter Priester die Einsetzungsworte spricht. Übrigens deshalb ganz einfach, auch kann die katholische Kirche ein evangelisches Abendmahl nicht anerkennen, weil keine geweihten Priester da sind. Wenn wir Abendmahl feiern, tut sich bei uns gar nichts. Wir essen weiter pures Brot und puren Wein und feiern deshalb nach katholischem Verständnis überhaupt nichts. Die Wandlung geschieht in der katholischen Kirche, wenn das Glöckchen klingelt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich schon mal einen katholischen Gottesdienst gewagt hat. Da verwenden die vorne so ein Glöckchen, das sieht so aus, das ist die Messglocke. Warum haben die das? Ganz einfach, denke ich. Früher wurde die Messe jahrhundertelang lateinisch gelesen. Die breite Masse kannte aber kein Latein, die hat gar nicht mitbekommen, wann die Einsetzungsworte gesprochen werden. Und damit die diesen entscheidenden Augenblick nicht verpassen im Gottesdienst, wird das Glöckchen geläutet, damit die wissen, jetzt passiert's. Jetzt haben sich die Elemente auf dem Altar gewandelt. Wenn also dieses Glöckchen klingelt, dann verwandeln sich nach katholischer Lehre Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Nur die äußere Gestalt und der Geschmack von Brot und Wein bleiben übrig. Und sie sagen, das tut der Herr aus der Barmherzigkeit willen, aus Rücksicht auf uns, damit wir uns nicht ekeln, wenn wir quasi auf rohem Fleisch und Blut rumbeißen. Aber der Substanz nach sind sie zu Leib und Blut Christi geworden. Soweit die katholische Lehre. Das wurde von allen Reformatoren entschieden abgelehnt. Ich denke, das lässt sich auch mit einem kurzen Blick auf unseren Predigttext bestätigen, wenn Jesus sagt, ich werde von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, dann zeigt es, dass da auf jeden Fall nicht nur Blut, sondern immer auch noch Gewächs des Weinstocks, vergorener Traubensaft drin ist. Wenn die sich nun aber alle darin einig sind, dass nicht gewandelt wird, warum ging der Abendmahlstreit dann auf evangelischer Seite? Es ging um die Frage, ist Jesus mit seinem Leib und seinem Blut im Abendmahl trotzdem wirklich gegenwärtig? Oder sind Brot und Wein nur reine Zeichen? Das Abendmahl damit gewissermaßen eine rein äußere, symbolische Handlung, ohne dass im Abendmahl selber irgendwas passiert. Am stärksten standen sich hier die beiden gegenüber, links Luther, rechts der Schweizer Reformator Zwingli, der vor allem in Zürich gewirkt hat. Zwingli, und ich habe hier noch den nächsten dabei, Öko Lampad, der wirkte vor allem in Basel, also beides Nordschweizer, Deutschschweizer, bestritten nämlich, dass Leib und Blut Christi in den Elementen von Brot und Wein gegenwärtig sind. Dabei dürfte sich Luther weniger an der Auffassung selber gestört haben, als vielmehr an der Begründung. Das werden wir im Weiteren sehen. Ich habe mal die drei Kontrahenten in einem Bild zusammengefasst. Zwingli und Öko Lampad, die beiden Linken, nein, Rechten von euch aus gesehen, sagten nämlich, Christus ist doch mit seinem Leib in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Dann kann er nicht gleichzeitig bei uns mit seinem Leib und Blut auf dem Abendmahlstisch sein. Liebe Geschwister, denken wir kurz nach, warum sticht dieses Argument nicht? Ganz einfach. Warum soll Jesus nicht gleichzeitig zu Rechten Gottes im Himmel sitzend und auf dieser Erde gegenwärtig sein können? Das ist die sogenannte Allgegenwart, lateinisch Ubiquität Gottes. Der menschliche Verstand kann sich diese Allgegenwart Gottes zwar nicht vorstellen, aber wollen wir Gott mit unserem Verstand vorschreiben, was er kann und was nicht? Wir werden sehen, genau um diese Frage geht der sogenannte Abendmahlstreit eigentlich im allerletzten. Können wir mit unserem Verstand dem Herrn vorschreiben, was er darf und was nicht? Oder glauben wir dem Wort Gottes einfach so, wie es geschrieben steht? Solche Argumente des Unglaubens, nicht die Sache selber, aber die Argumente des Unglaubens haben Luther an dieser Stelle auf die Palme gebracht. Abgesehen davon, mit dem Hinweis auf die Allgegenwart, hält Luther diesem Argument entgegen, dass sitzend zu Rechten ist doch nicht einfach nur ein bestimmter Ort irgendwo im Himmel, sondern Gott ist der alles durchdringende und bewegende Wille des gesamten Kosmos. Und so ist seine Rechte auch überall. Überall, wo Gott auf dieser Erde eingreift, da ist seine Rechte am Werk und gegenwärtig. Und deshalb kann Jesus überall auf dieser Welt gegenwärtig sein. Und deshalb wettert Luther scharf dagegen und sagt, das ist Öko Lampads Geist und hochberühmte Weisheit, dass Menschendünkel, also menschliche Einbildung und Anmaßung und Unglaube mehr sein sollen als Gottes Wort. Unglaube und menschliche Überheblichkeit, also sollen Grundlage dessen sein, was wir glauben dürfen und was nicht. Wir müssen dazu wissen, das, was wir heute Aufklärung nennen und erst später seine große Blütezeit hatte, hat aber längst zur Zeit der Reformation angefangen, in den Köpfen zu wirken. Und wir sehen, dass das Denken von Zwingli und Öko Lampad in diesen Bereichen schon ganz wesentlich vom Denken der Aufklärung bestimmt war. Und dagegen hat Luther mit ganzer Kraft und Vehemenz gekämpft. Gegen einen Glauben, dem von der Vernunft die Grenzen gesetzt werden. Der nicht mehr glauben darf, was geschrieben steht, weil die Vernunft es nicht fassen kann. Weiter argumentierte Zwingli mit Johannes 6,63. Da steht, das Fleisch ist nichts Nütze. Und sie sagen, wenn das Fleisch nichts nütze ist, was soll dann der Leib, das Fleisch Christi im Abendmahl? Aber auch dieses Argument ist aus einfachem Grunde falsch. In seinem Eifer, die Gegenwart des Leibes Jesu im Abendmahl zu bestreiten, hat Zwingli übersehen, wenn die Bibel vom Fleisch redet, dann meint sie in aller Regel ja nicht den Leib, das Äußere. Dann meint sie eine fleischliche Gesinnung, menschliches Denken und Handeln, das nicht vom Heiligen Geist geleitet ist. Das ist der Gegensatz von Geist und Fleisch. Aber auch sonst lässt Luther diesen Einwand nicht gelten. In seiner typisch deftigen Weise hält er Zwingli entgegen, der Leib ist Nütze um des Wortes willen, wie das Wort, selbst wenn es eitel Rindfleisch wäre. Kann Luther so brutal sein und sagt, es geht gar nicht darum, ob der Leib Christi da ist. Selbst wenn es nur Rindfleisch ist oder sonst irgendein Stück, wenn das Wort Gottes dabei ist und Gott sagt, dieses Fleisch ist Nütze, dann ist dieses Fleisch Nütze, ob es dem Zwingli einleuchtet oder nicht. Ja, wieder merken wir, es geht ums Wort. Bei alledem sind Zwingli und Öko Lampard anscheinend auch der Auffassung, dass das ist, in der Formulierung, das ist mein Leib, eigentlich schon wörtlich zu verstehen. Es ist interessant. Sie behaupten nämlich als nächstes, die Heilige Schrift würde sich jetzt selber widersprechen. Wenn die Bibel einmal sagt, das Fleisch sei nichts Nütze und dass Christus mit seinem Leib im Himmel zu Rechten ist, und andererseits sagt das Wort, dass Leib Christi im Abendmahl gegenwärtig unnützlich sei, sagen sie, dann kann ja beides nicht gleichzeitig sein, widerspricht sich. Was sollen wir nun davon halten? Dasselbe wie Luther, nix. Luther hält den beiden entgegen, dass die Schrift sich selbst nicht widersprechen kann. Luther hat eine eigene Schrift, nur speziell um dieses Thema, dass sie das Wörtlein, das ist mein Leib, stehen lassen. Eigene Schrift, wo sich hochinteressant Luther eigentlich mit dem ganzen Gedanken einer aufklärerischen bibelkritischen Theologie Argument für Argument im sogenannten Abendmahlstreit auseinandersetzt. Luther sagt, nein, die Schrift kann sich nicht widersprechen. Gott kann sich nicht widersprechen, in ihm ist kein falsch. Gott, die Bibel ist Gottes vollkommenes, irrtumsloses Wort. Und wenn uns an der Schrift etwas widersprüchlich erscheint, dann liegt es nur an unserem schwachen, kleinen menschlichen Verstand, der den großen Gedanken Gottes nicht nachdenken kann. Aber es liegt niemals am Wort Gottes selber. Wieder geht's um die Treue zum Wort gegen einen willkürlichen Umgang mit dem Wort. Und dann stellt Luther abschließend fest, doch einen Grund haben sie, den halte ich für den allerstärksten und den meinen sie auch mit Ernst. Das ist der, es beschwert, sagen sie, die Leute, das ungläubige Volk, solcher Artikel. Denn es ist schwer zu glauben, dass ein Leib sei gleichzeitig im Himmel und im Abendmahl. Denn aus diesem Grund entspringen alle ihre anderen Gründe. Sie hätten sich auch mit den anderen nicht so sehr bemüht, wo dieser eine sie nicht gedrängt hätte. Da steckt's nun. Wenn etwas zu glauben zu schwer ist, der glaube und spreche, es ist nicht wahr, und so ist's nicht wahr. Also Luther sagt zusammengefasst, weil es den Leuten so schwer fällt, das zu glauben, deshalb wird das Wort Gottes so zurechtgeschustert, dass es möglichst keinen Anstoß erregt. Gegen einen solchen Umgang mit der Schrift muss Luther mit aller Energie vorgehen und so prallen die Auffassungen von Martin Luther einerseits und Zwingli, Öko Lampard andererseits scharf aufeinander. Um diesen Streit zu schlichten, lud dann im Jahr 1529 der hessische Landgraf Philipp von Hessen die beiden nach Marburg zum berühmten Marburger Religionsgespräch ein. Wir sehen übrigens ganz interessant, links den mit dem roten Barettchen, das ist der Württemberger, Herzog Ulrich von Württemberg, der war auch dabei. Hier den schlankeren jungen Herren, das ist der Gastgeber Philipp von Hessen, da der große hochgelehrte Kopf Philipp Melanchthon, hier der wuchtige Martin Luther und da mit dem Zeigefinger mit dem erhobenen Huldrych Zwingli. Beide wurden auch von etlichen Anhängern begleitet. Es gelang aber zusammenfassend keineswegs den Abendmahlstreit zu schlichten, er endete vielmehr damit, dass Luther Zwingli den berühmten Satz entgegenschleuderte, ihr habt einen anderen Geist als wir. Da zuckt man zusammen. Und auch wenn Luther ein Choleriker war, das war er mit Sicherheit und kräftig formuliert hat, Er dürfte es sehr ernst gemeint haben. Ihr habt einen anderen Geist als wir. Wieso kommt Luther zu diesem ausgesprochen scharfen Urteil? Wenn wir der bisherigen Auseinandersetzung versucht haben, gedanklich zu folgen, dürft's uns klar sein. In diesem scharfen Urteil, ihr habt einen anderen Geist als wir, bricht Luther ja letztlich die geistliche Gemeinschaft mit Zwingli ab. Wer einen anderen Geist hat, ist nicht im einen Geist, in einem Leib Christi verbunden. Es geht um den Umgang mit dem Wort Gottes. Luther fasst zusammen diesen Umgang: Der Glaube soll nicht mehr noch weiter glauben, als ihm die Augen mit Fingern zeigen und die Vernunft messen kann. Das heißt, der menschliche Glaube bekommt seine Grenze durch das gesetzt, was man mit menschlichen Sinnen begreifen und fassen kann. Und das lehnt Luther in aller Entschiedenheit ab. Er sagt, auf diese Weise wird die Schrift ein zerrissenes Netz, mit dem sich niemand halten lässt, sondern ein jeglicher bohrt sich ein Loch, wo ihm seine Schnauze hinsteht, und fährt seinem Sinn nach, deutet und dreht, wie sie ihm gefällt. Nochmal deftiges Original-Luther-Zitat. Ein jeder bohrt sich ein Loch, wo ihm seine Schnauze hinsteht. Da, wo die Schrift Grenzen setzt und er will sie nicht akzeptieren, da fährt er wie eine Wildsau rein und bohrt und reißt sich ein Loch durch den Zaun. Kennen wir Gehege, die Wildsäue haben eine tierische Kraft. Und so gebärden sie sich gegen das Wort Gottes. Und deshalb Luthers heftiges Urteil: Ihr habt einen anderen Geist als wir. Wer so mit dem Wort Gottes umgeht, der kann nicht vom Geist Gottes geleitet sein. Hartes Urteil. Ich habe das hier bewusst etwas breiter ausgeführt, damit wir sehen, beim sogenannten Abendmahlstreit geht es in Wirklichkeit gar nicht ums Abendmahl. Es geht um den rechten Umgang mit dem Wort Gottes. Das ist der Schrift von Martin Luther auf Satz um Satz nachzuprüfen und zu sehen. Ich bin überzeugt, hätten Zwingli und Öko Lampart mit ernsten biblischen Argumenten ihre Sichtweise vertreten, dann hätten sie sich mit Luther auch bei unterschiedlicher Ansicht mühelos einigen können. Luther und Calvin hatten an diesem Punkt wenig Mühe miteinander, denn auch für Luther hängt sowohl in der Taufe wie auch im Abendmahl alles am Wort und am Glauben und durchaus nicht an den Elementen. Das sagt Luther an anderer Stelle auch. Er betont es immer und immer wieder, das Wort und der Glaube, der das Wort fasst. Darauf kommt es an. Dennoch hält Luther an diesem Ist fest. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Warum? Warum kämpft Luther oder warum hält er so am Ist fest, wenn ihm die Elemente doch gar nicht so wichtig sind? Aus einem ganz einfachen Grund. Einfacher geht's überhaupt gar nicht. Schlicht, als dasteht. Ganz schlicht. Ganz schlicht. Und weil Luther der Meinung ist, wir haben Gottes Wort wörtlich zu nehmen. Solange die Bibel nicht selber ausdrücklich danach verlangt, symbolisch verstanden zu werden, weil es der Zusammenhang anders überhaupt nicht zulässt, weil es eine Redewendung ist oder wie wir es oft in den prophetischen Reden in der Offenbarung gesehen haben, weil es einfach klar ist, es kann nicht wörtlich gemeint sein. In allen anderen Fällen ist das Wort Gottes wörtlich zu nehmen. Ich denke, auch bei dem Ist kann man sich vom Griechischen noch streiten. Ich vermute, dass das durchaus auch im Sinne von bedeutet, verstanden werden könnte. Aber wenn wir beispielsweise zu Hause nochmal in Ruhe Johannes 6 lesen, was wir da miteinander gehört haben und gelesen haben, sicher ist das Essen und Trinken des Leibes und Blutes Jesu vor allem zuallererst ein geistliches Geschehen, gar keine Frage. Aber so wie es Jesus dort formuliert, einfach davon auszugehen, dass er es nur geistlich meint und das Leibliche überhaupt nicht mit im Blick hat, dass da tatsächlich Leib und Blut von ihm gegenwärtig sind, das halte ich anhand dieser Stellen doch mindestens für fraglich. Aus diesen Gründen nimmt Luther auch die Einsetzungsworte zum Abendmahl wörtlich. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und so wurde auch im Augsburgischen Bekenntnis, das ich glaube 1530 von den evangelischen Vertretern unterschrieben wurde, dem evangelischen Urbekenntnis schlechthin nach dem Apostolikum, also Augsburgisch Bekenntnis ist das Urdokument evangelischer Christenheit überhaupt, heißt Artikel 10 zum Abendmahl, dass wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftig unter Gestalt von Brot und Wein im Abendmahl gegenwärtig sind und da ausgeteilt und genommen werden. Also nicht die Wandlung, Brot und Wein verwandeln sich nicht, Brot und Wein bleiben Brot und Wein, aber Leib und Blut Christi tritt dazu und ist wirklich und wahrhaftig gegenwärtig. Luther sagt dazu auch zu unserem Wort Matthäus 26, wie das aber zugeht oder wie er im Brot ist, wissen wir nicht, sollen's auch nicht wissen. Gottes Wort sollen wir glauben und ihm nicht Weise noch Maß setzen. Brot sehen wir mit unseren Augen, aber wir hören mit den Ohren, dass der Leib da sei. Calvin steht in der Sache übrigens ganz nah bei Luther. Calvin sagt, Gott gebraucht die Sakramente wegen unserer Schwachheit, weil wir den irdischen Anblick geistlicher und himmlischer Dinge brauchen. Ist interessant, dass ausgerechnet Calvin sowas sagt, nicht wahr? Der doch so gegen die Bilder ist und so weiter. Aber auch er sieht, dass Gott gerade in den Sakramenten einmal gewissermaßen eine Ausnahme macht. Und jetzt Originalzitat Calvin, dass all unsere Sinne, eben auch die Augen, der Tastsinn, das Fühlen, das Sehen, das Schmecken, in Gottes Verheißungen geübt werden. Dass wir, wie oben gesagt, eben nicht nur hören, sondern fühlen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und auch Calvin betont, im Mahl haben wir nicht nur die Bedeutung dieser Wohltaten, sondern auch ihre Wirklichkeit. Da unser Herr Christus die Wahrheit selber ist, sagt Calvin, ist es ganz ohne Zweifel, dass er die Verheißungen, die er uns gibt, zugleich auch erfüllt und den Bildern, dem äußeren Bild von Brot und Wein, seine Wahrheit, die Gegenwart von Leib und Blut Christi, hinzufügt. Deshalb zweifle ich nicht, dass er gleich, wie er es mit Worten und Zeichen bezeugt, also uns auch teilhaftig macht seines Wesens, lateinisch suae substantiae, also die Substanz, gewissermaßen das Materielle mit dabei ist, auf das wir mit ihm in ein einziges Leben zusammenwachsen. Kommen wir nachher noch bei der Frage der Bedeutung dieser ganzen Geschichte drauf. Das heißt, Calvin teilt mit Luther die wesentliche Überzeugung der substanziellen, also der gewissermaßen der materiellen Gegenwart Jesu im Abendmahl und der materiellen Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde im Essen und Trinken von Brot und Wein, Leib und Blut Christi. Der Unterschied zu Luther liegt bei Calvin eigentlich nur darin, dass Luther die Gegenwart von Leib und Blut Christi in den Elementen von Brot und Wein gegeben sieht, dann isst und trinkt auch der Ungläubige Leib und Blut Christi, aber zum Gericht. Calvin dagegen vertritt die Meinung, Leib und Blut Christi sei nicht in den Elementen von Brot und Wein gegenwärtig, sondern beim Essen und Trinken vermittelt der Heilige Geist dem Gläubigen die Gegenwart von Leib und Blut Christi, der Ungläubige aber isst nur Brot und Wein und nicht Leib und Blut Christi. Ob man das eine logischer findet oder das andere, spielt in der Sache auch keine Rolle, denn beide sind sich im Wesentlichen einig. Der Gläubige isst am Tisch des Herrn Leib und Blut Christi. Und beide betonen, vorstellen können wir uns das nicht, es ist ein Geheimnis des Glaubens. Über die ganze Sache, denke ich, lohnt sich meines Erachtens der Streit nicht, denn es ist doch grundsätzlich so, wenn wir über die Gegenwart Gottes im Gottesdienst und im Abendmahl nachdenken. Christus ist hier, jetzt, heute, wirklich und wahrhaftig, weil zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Christus ist hier, jetzt, hier und heute, weil sein Wort verkündigt wird. Christus ist das Wort, und wo sein Wort ist, da ist er selber wahrhaftig gegenwärtig. Also, wenn man so will, dann kann Christus auch im Abendmahl nicht mehr noch mehr gegenwärtiger sein, als er ohnehin im Gottesdienst schon ist. Allerdings, der einzige Unterschied, das Abendmahl ist eben eine besondere Weise seiner Gegenwart. Darauf kommen wir jetzt zum Schluss noch, auf die Frage, was feiern wir denn nun eigentlich im Abendmahl? Liebe Geschwister, das ist eine ganze Menge, aber ich versuche es doch noch anzusprechen, damit wir nicht nur in der theologischen Auseinandersetzung sind, sondern auch noch verstehen, was hat das jetzt für einen praktischen Sinn für uns. Eine ganze Menge steckt im Abendmahl. Zuallererst ganz sicher die Vergebung der Sünden. Deshalb wird in unserer Gemeinde auch in der Regel meistens zum Schluss gesungen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Im Mittelpunkt steckt mit Sicherheit vor allem zunächst einmal die Sündenvergebung. Deshalb ist es übrigens auch durchaus richtig, wenn in den kirchlichen Abendmahlsgottesdiensten in der Regel Sündenbekenntnis und Zuspruch der Vergebung feste Bestandteile sind. Denn wenn wir feiern miteinander im Abendmahl, dass Christi für unsere Sünde seinen Leib und sein Blut hingegeben hat, was liegt näher, als dann die Vergebung unserer Sünde auch im Abendmahlsgottesdienst direkt ausdrücklich in Anspruch zu nehmen, zugesprochen zu bekommen. Jesus hat für uns den Zorn Gottes getragen, für unsere Sünden in den Tod gegeben, seinen Leib, sein Blut für unsere Sünden vergossen. Wir verkündigen den Tod des Herrn, natürlich seinen stellvertretenden Sühnetod. Den Zorn Gottes getragen, damit sind wir schon beim nächsten Bild, was uns am Tisch des Herrn begegnet, was am Tisch des Herrn steht für den Zorn Gottes. Wer es weiß, darf es ruhig sagen, damit ihr nicht nur zuhören müsst. Bitte? Der gebrochene Leib, ja, aber noch konkreter, das ist richtig, aber noch konkreter, ganz besonders ein Gegenstand steht für den Zorn. Ist ganz einfach, wisst ihr alle, was draufkommen muss man. Wir kennen die Szene, wo Jesus im Garten Gethsemane ringt, dann betet er, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Denn der Kelch ist zunächst einmal in der Bibel vor allem und fast immer der Kelch des Zorns Gottes, der Kelch des Gerichts. Also deshalb auch die Symbolik, wenn wir den Kelch auf dem Abendmahlstisch stehen sehen, dann ist das zunächst einmal der Kelch, den Jesus für uns getrunken hat, der Kelch des Zorns. Aber weil Jesus ihn getrunken hat, müssen wir ihn nicht mehr trinken. Und damit verändert sich für uns die Bedeutung des Kelchs. Aus dem Kelch des Zorns wird der Kelch des Heils. Und der ist jetzt gefüllt mit Wein. Nicht mit dem Zorn Gottes, sondern mit Wein. Warum Wein? Eigentlich auch ganz einfach. Denkt man an die Hochzeit zu Kana, die feiern. Und als der Wein zu Ende geht, da sagt Jesus nicht, was macht's, das Fest kann weitergehen, Wasser ist eh viel gesünder. Haben die Kerle morgen keinen dicken Kopf? Nein, Jesus macht aus Wasser Wein, damit das Fest weitergehen kann. Der Wein steht für das Festmahl, zu dem uns der Herr an seinen Tisch einlädt. Und das Brot, warum wählt Jesus das Brot? Auch das ist ganz einfach. Es ist Grundnahrungsmittel. Ich hätte deshalb zum Beispiel keine Probleme, wenn der Chinese Abendmahl mit Reis feiert. Für den ist der Reis das, was für uns das Brot ist. Grundnahrungsmittel. Ich dachte interessant, auch bei der Speisung der 5000. Weiß nicht, ob ihr schon mal drüber gestutzt habt. Es sind ja 5 Brote und 2 Fische und Jesus teilt beides. Was bleibt übrig? Brot, kein Fisch. Ob da auch Fische übrig geblieben sind, weiß ich nicht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass Brot übrig ist, denn Brot steht fürs Leben. Und wir haben Johannes 6 genau im Ohr. Eure Väter in der Wüste haben auch Himmelsbrot gegessen, Manna, aber die sind wieder gestorben. Hier ist Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, stirbt nicht mehr. Wir könnten nun genauso weitermachen mit dem Element der mit des Wassers. Samariterin, Jakobsbrunnen, wer von diesem Brunnen da schöpft, der kriegt wieder Durst. Aber wer von meinem Wasser trinkt, den wird nimmermehr dürsten in Ewigkeit. Wir dürfen weiterdenken, auch an die Bitte des Vaterunsers, unser täglich Brot gib uns heute. Oder am Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du schenkst mir voll ein. Wir dürfen Gäste sein am Tisch des Herrn. Und unser Herr versorgt uns mit allem, was Not tut für Leib und Leben. Deshalb nochmal, wir haben im Abendmahl sicher vor allem zunächst einmal die Sündenvergebung. Das ist richtig, da liegen die Kirchen durchaus recht. Aber sie liegen ganz falsch, indem sie es auf die Sündenvergebung reduzieren und dem außer der Sündenvergebung eigentlich dann fast nichts mehr vorkommt. Das Abendmahl ist noch viel, 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 viel mehr und größer. Christus gibt sich uns im Brot zu essen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und Jesus ist das Wort. Dass wir übrigens dann den Leib Christi essen,
was auch Calvin wichtig war, dass wir mit ihm zusammenwachsen zu einem Leib. Das ist gewissermaßen, wir dürfen uns das wirklich, deshalb ist mir auch selber das wichtig. Es mag jeder sehen, wie er will. Da kriege ich mit niemandem Streit, habe ich mich auch noch mit niemandem gestritten. Mir persönlich ist immer wichtig zu sehen, ich darf im Abendmahl, im Brot und im Wein wirklich und wahrhaftig Leib und Blut Christi nehmen. Er verbindet sich mit mir körperlich, leiblich gewissermaßen. Ich wachse wirklich zu ihm zusammen, zu einem Leib. Das ist zum einen eine Vergewisserung der Auferstehung, eine sinnbildliche, eine symbolische. Jesus hat seinen Leib nicht im Grab gelassen. Das Grab war am Ostermorgen leer. Und weil ich zu seinem Leib gehöre, wirklich und wahrhaftig, wird auch mein Leib mit auferstehen. Der bleibt nicht im Grab. Und das Zweite eben auch die Fürsorge. Christus wird seinen Leib nicht vernachlässigen und verhungern lassen. Und deshalb wird Christus uns, Psalm 23, Vater unser, auch mit allem versorgen, was Not tut für Leib und Leben. Und dann mit dem Wein zusammen, der Vorgeschmack für das himmlische Hochzeitsfest, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Ist immer der Blick nach vorn auf die Wiederkunft Jesu mit drin, dass wir eines Tages bei ihm an seinem himmlischen Hochzeitstisch eingeladen sind. Und deshalb übrigens, liebe Geschwister, auch der goldene Kelch. Man kann es genauso mit anderen feiern. Aber die haben sich in der Vergangenheit natürlich auch von der Symbolik was gedacht. Hat jemand eine Ahnung, warum haben die goldene Abendmahlsgeräte normalerweise verwendet? Man muss noch geschichtlich ein bisschen zurückdenken. Was war das Gold? Wer aß aus goldenem Besteck? Nur die Könige und Kaiser. Das waren nur den höchsten Herren vorbehalten. Jemand anders konnte schwerst bestraft werden, wenn irgendein X-Beliebiger sich's gewagt hätte, goldene Messer auflegen zu lassen. Das stand nur dem König und dem Kaiser zu. Deshalb die Symbolik. Übrigens ein Abendmahlsgerät, Kelch mit Brotteller Patene aus vor 1076. Also schon ziemlich alt. Es ging um die Symbolik, wenn wir zum Tisch des Herrn treten, dann treten wir an den Tisch des allerhöchsten Herrn des Universums. Wie gesagt, das Gold macht es nicht aus. Wir können es aus irdenen Gefäßen nehmen, wir können es aus Plastikbechern trinken, wir können es aus silbernen Kelchen haben. Im Krieg, habe ich gelesen, hat mal ein Pfarrer im Gefängnis, im KZ mit Mitgefangenen das Abendmahl getrunken, ausgefangenes Regenwasser aus der Heringsdose. Mehr hatten die nicht. Die Elemente machen es nicht. Das Wort macht's. Der Glaube macht's. Der Rest ist im Prinzip Symbolik. Damit auch ein Stück weit beliebig. Kommen wir nächsten Sonntag auch bei dem Thema Taufe drauf. Auch da geht's drum. Wort und Glaube macht's. Nicht die äußeren Zeichen. Wort und Glaube. Das Abendmahl ist also eine sichtbare Vergewisserung. Sein Leib verbindet sich mit meinem Leib. Körperlich darf ich es erfahren und annehmen, dass ich Teil bin am Leib Jesu, mit ihm leibhaftig verbunden bin und damit eben auch die Versinnbildlichung, die Veranschaulichung der Zusage Gottes, niemand kann dich von mir trennen. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, aber sogar jetzt noch eine Verstärkung. Nicht nur Offenbarung haben wir es miteinander, der Herr hält die sieben Gemeinden in seinen Händen, ja. Aber das Bild im Abendmahl ist noch viel stärker. Wir sind nicht nur in seiner Hand, wir sind mit ihm zusammengewachsen. Ob ich jetzt der kleine Zeh am Leib Christi bin oder das linke Ohr. Aber ich gehöre wirklich, wahrhaftig, leibhaftig zu ihm. Das sagt uns das Abendmahl und deshalb auch etwa 1. Korinther 10, 16. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist doch nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Deshalb eigentlich, wenn wir es mit der Symbolik auf die Spitze treiben wollten, ganz genau nehmen wollten, dann durften wir nur einen Kelch durch die Reihen geben. Ein Brot. Wir haben auch nur, im Prinzip, die Brote stammen wohl alle von einem Leib. Genau genommen durften wir nur einen Kelch nehmen. Die sechs sind schon ein Kompromiss zwischen Symbolik und Praxisnähe, Praxistauglichkeit. Wieder gilt, die Symbolik macht's nicht, das Wort und der Glaube macht's. Und wir dürfen uns freuen, liebe Geschwister, jedes Mal, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, was Gott uns unglaublich viel, Vergebung der Sünden, Gemeinschaft seines Leibes, Vorfreude aufs himmlische Hochzeitsmahl, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wenn wir es jetzt miteinander feiern. Amen.